sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Geht's wie stets?
Gut, es ist irgendwie heute der Podcast der ersten Male. Wir sind in der Moderne angekommen. Wir benutzen nämlich jetzt immer noch keine Podcast-Software, sondern wir waren die Letzten, die noch Zoom genutzt haben. Nee, Quatsch, die noch Skype genutzt haben und jetzt benutzen wir Zoom. Das ist eine super interessante Info gleich am Anfang. Aber ich dachte, wir könnten über erste Male reden und ich hätte einen super Übergang gehabt.
Hau raus.
Zu meinem Sommerwochenende.
Erzähl, was hattest du schon dein erstes Sommerwochenende? Also für alle, die den Podcast in der Zukunft hören, heute ist Montag, der 28. April in Hamburg Hochsommer.
Ja, ich habe ja hier auch. Es hat den ganzen März, den ganzen April in Berlin nicht geregnet. Also die Apokalypse ist quasi immanent und deswegen muss man die Sommerwochenenden, die frühen Sommerwochenenden halt genießen, weil was bleibt einem anderes übrig? Ich war auf dem Land, ich war bei einer Freundin draußen auf dem Land in Brandenburg und weil die eine begeisterte Eisbaderin ist, war ich in einem 12 Grad kalten Brandenburger See.
Wahnsinn.
Ja, nacki, aber mit Mütze. Und was ich dann erst hinterher erfahren habe, ist, dass das der See ist, in den sich auch unsere Kanzlerin Angela Merkel ab und zu begibt, um dort vermutlich nicht nackt, aber ich weiß es nicht, zu baden. Und was ich total interessant fand, war, dass, also früher, als sie noch in Amt und Würden war, hatte sie halt Personenschützer dabei, die sie in Booten quasi begleitet haben und wahrscheinlich auch so Sniper im Schilf und so weiter, die sie da beschützt haben. Jetzt ist ihre Sicherheitsstufe nicht, glaube ich, nicht mehr ganz so hoch und jetzt müssen die auf Stand-Up-Paddeln, Stand-Up-Boards.
Ist es dein Ernst?
Ja.
Wirklich?
Ihre Personenschützer begleiten die Kanzlerin AD auf Stand-Up-Boards bei ihren Schwimmausflügen.
Was?
Und dann habe ich mich gefragt, also quasi in der Bodyguard-Schule musste ja wahrscheinlich trainieren. Also wenn jetzt zum Beispiel ein russischer Agent käme, ja, und die Kanzlerin in der Mitte eines Brandenburger Sees versuchen würde, weiß nicht, auszuknipsen, auszulöschen, zu ertränken oder was auch immer, wie würde dann vom Stand-Up-Paddleboard aus der Schutz der Kanzlerin funktionieren.
Wirklich, woher hast du diese Information? Hast du das selber gesehen oder erzählt man
Nein, ich
sich das
nicht selber gesehen,
in der Uckermark?
Also meine Freundin, die ich für absolut vertrauenswürdig halte, weil sie ist eine Eisbaderin und Eisbader würden niemals lügen, die hat das schon gesehen.
Also ich habe ja, wie du weißt, vor einigen Jahren zwei Stand-Up-Paddleboards angeschafft, ja. Weil zwei, eins war
besser
mir
als eins.
Nicht herausfordernd genug, zwei sind noch instabiler. Und tatsächlich haben wir an Dianas Geburtstag auch mal Yoga auf dem Stand-Up-Paddleboard gemacht.
Ja, vollkommen crazy.
Und ich kann auf dem Stand-Up-Paddleboard auch nicht schlechter Yoga als auf der Ebenen, auf dem Festland. Aber ich wage wirklich zu behaupten, dass man niemanden von einem Stand-Up-Paddleboard aus beschützen kann. Es sei denn, indem man
schwer,
sich halt einfach ins Wasser stürzt und eine Fontäne verursacht oder keine Ahnung.
Ja. Also, ja. Es tut mir leid, wenn ich jetzt die Kanzlerin mit dieser Info in Gefahr gebracht habe. aber vielleicht ist es auch ein guter Wink, quasi das vielleicht nochmal zu überdenken, ob das wirklich eine gute, der richtige Weg ist.
Mich interessiert zusätzlich, du hast gesagt, Splitterfaser nackt, aber mit Mütze. War das von Anfang an geplant? War das auch das, was deine Freundin dir mitgegeben hat? Komm bitte nackt, aber bring eine Mütze mit. Oder war das spontan so, dass du gesagt hast, oh ja, aber ich habe keinen Badeanzug, egal. Na, dann setze ich wenigstens meine Mütze auf. Das ist wirklich, da ist für mich eine ganze Menge auszupacken, denn ich habe dich noch nie, wir kennen uns seit 20 Jahren, ich habe dich noch nie mit Mütze gesehen, außer auf diesem
Du hast mich auch noch nicht nackt gesehen.
Auf dem Nachbadefoto, wo du nicht mehr, ich habe dich noch nie mit Mütze gesehen. Woher, also meine erste Frage, Entschuldigung, woher kam die Mütze?
Die Mütze hat meine Freundin provided. Ich hatte einen Badeanzug dabei, aber sie hat gesagt, du brauchen wir gar nicht, da ist ja nie jemand, was gelogen war, da waren 1000 Leute. Mhm. Und ja, aber Brandenburg, ey, da ist es vollkommen normal. Sie hat die Mütze mitgebracht, weil wenn man in so kaltes Wasser steigt, man verliert ja die meiste Dingens nach Körperwärme über den Kopf und ich wollte halt alles richtig machen. Ich wollte es gleich tun. Deswegen habe ich mir die Mütze aufgezogen, die sie mir gegeben hat. Ich trage normalerweise nie Mützen.
Ich weiß, ja.
weil ich einen sehr großen Kopf habe, der noch größer und irgendwie beknackter aussieht, wenn ich eine Mütze trage. Und mir ist eigentlich immer warm am Kopf. Und mit Mütze fange ich einfach nur an zu schwitzen. Aber in dem Fall war es vermutlich hilfreich. Also ich hatte noch alle Sinne beieinander, als ich dann wieder rauskam.
Eine der Sachen, die mein seliger Vater zu sagen pflegte, die mich als Kind ein bisschen gequält haben, weil ich als Kind natürlich auch keine Mütze aufsetzen wollte und fand, dass ich mit Mütze beknackt aussehe. Und mein Vater hat immer gesagt, jede Kopfbedeckung muss ein gewisses Maß an Komik erfüllen. Ich bitte dich, das vielleicht einfach mal dir zu Herzen zu nehmen, wenn du das nächste Mal im Winter vor der Wahl stehst, nicht vielleicht doch eine Mütze anzuziehen. Jede Mütze muss irgendwie auch lustig aussehen und stimmt auch tatsächlich.
Ja. Ah, okay. Ja, die sah jetzt nicht so lustig aus, aber die habe ich ja auch nicht ausgesucht. Also, ja, okay, also nächstes Mal denke ich dran.
Damit haben wir auch das Podcast-Thema Papst abgehakt, würde ich sagen.
Ja, finde auch.
Und können eigentlich langsam auch einsteigen, oder, Alena? Ja. Erzähl mal bitte nochmal von deinem Gin-Dill-Gurkeneis.
Ja, stimmt. Ich hatte
Skala von
Wochenende
0 bis 10.
War so krass. Wir haben dann auf der Rückfahrt noch ein wirklich spektakuläres Fischbrötchen gegessen. Ich habe mir all die Remoulade in die Haare geschmiert. Dann haben wir danach noch ein Eis gegessen und es gab...
Ich glaube, deine Freundin hatte dir die Mütze für den Fischbrötchenverzehr ausgehändigt. Du hast es
falsch verstanden. Das war schon. Da war ich auch wieder bekleidet. Ich habe Fischbrötchen nicht nackt gegessen.
Ah, das mache ich ja gern. Ja.
Und du schmierst dir die Remoulade einfach als Sonnenschutz. Egal. Dann gab es noch so eine Eisdiele und da gab es Gurken, Dill und Gin-Eis. Und weil ich das Gefühl hatte, das harmoniert
blühende
auch
Landschaften.
Mit der Remoulade, aber echt ey. Harmoniert gut mit der Remoulade, habe ich das probiert und es war wirklich, also jetzt ohne Scheiß, es war wirklich köstlich. Also vor allem der Dill ist einfach ein unterschätztes Kraut.
Wo kannst du mir genau den Ort sagen, wo du dieses Eis gegessen hast?
Es war in der Nähe von Zerpenschleuse. Es war nicht Zerpenschleuse, sondern okay. So einen Ort weiter. Aber auch an so einer Schleuse.
Pass mal auf, was macht folgender Buchtitel mit dir? Mhm. Gin, Dill, Gurkeneis in der Nähe von Zerpenschleuse.
Macht nicht so viel mit mir.
Ist wie so ein schlechter Max Gold, also ein verworfener Max Gold Epigon-Titel aus den 90er Jahren. Aber es gibt so eine bestimmte Art von Buchtiteln, oder gab es zumindest früher, und da sind durchaus auch Max Gold Kolumnenbände, finde ich, nicht mit unschuldig dran. Also Quitten für die Menschen zwischen Emden und Zittau und solche Sachen. Das geht so ein bisschen in diese Richtung, finde ich.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, grundsätzlich habe ich überhaupt nichts dagegen, weil ich finde, dass die schon auch sehr atmosphärisch sein können. Aber jetzt in diesem konkreten Beispiel muss ich leider sagen, das kannst du besser, Till.
Ich finde zum Beispiel also ich leite hier gerade brachial in unser heutiges Thema, nämlich Titel, Arbeitstitel, alles, was mit Titeln zu tun hat. Ich finde zum Beispiel den Titel Zerpenschleuse, also einfach nur Zerpenschleuse als Buchtitel, finde ich zum Beispiel total gut, muss ich sagen.
Sofort ein Titel für den nächsten Danowski irgendwie, finde ich.
Nee, dafür ist es zu spezifisch, aber ach, ich weiß auch nicht. Also, interessant, tatsächlich würdest du sagen. Also ich habe schon einen Nachwende-Roman oder Kindheit in der DDR-Roman oder beziehungsweise ausgebrannte Bundestagsabgeordnete Berliner Republik, die da dann irgendwie in ihrer Datsche Handwerker XY, der sich das Hakenkreuz-Tattoo gerade hat weglasern lassen.
Stimmt,
irgendwie sowas.
Ja, oder der Personenschützer von Angela Merkel, der den ganzen Tag um Stand-Up-Bot durch die Kanäle und Seen paddeln muss, die Kanzlerin schützen muss, während sie Dill-Eis ist.
Es müssen solche Teufelskerle sein, weil sie müssen ja dann, lass es uns wirklich, also wir wollen ja jetzt auch nicht zu viel von preisgeben und die Sicherheit der Altkanzlerin weiter gefährden, aber sie müssen ja dann wirklich in der Lage sein, freihändig sich auf dem Board zu bewegen. Das ist schon der Wahnsinn.
Ja, ja, ich meine, die haben bestimmt einen richtigen, nochmal einen Kurs belegen müssen in Kampf-Paddleboarding. Das ist schon krass.
Okay. ist mein nächstes Ziel. Sag mal, ja. Hast du gerade Titelfindungsthematiken?
Ja, ich bin noch nicht ganz fertig oder ich bin noch, also der ist noch nicht abgenommen, der Arbeitstitel, den ich habe für meinen dritten Roman. Deswegen kann ich ihn hier auch heute nicht preisgeben. Ich kann nur so ein bisschen verquast drum rumreden und ich bin noch nicht ganz sicher, aber je länger ich drauf rumdenke, desto mehr gefällt er mir eigentlich.
Welche Rolle spielt denn für dich eigentlich der Arbeitstitel? Hm. Brauchst du dringend einen Arbeitstitel? Hast du selber irgendwie so im Kopf vielleicht sogar dann immer einen anderen Namen? Kristallisiert der sich langsam raus? Gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Namen, dem offiziellen Arbeitstitel sozusagen und dem, wie du dann selber das Manuskript nennst? Nimm mich mal bitte mit in deine Titelwelt.
Ja, okay. Also ich finde Titel super wichtig. Ich sage jetzt auch mal ganz unbescheiden, dass ich finde, dass mir eigentlich immer richtig gute Titel einfallen.
Ja, absolut legendär.
Ja, und meistens fallen mir die eigentlich auch tatsächlich wirklich super früh ein. Also bisher war eigentlich bei meinen erfolgreichsten Büchern, würde ich sagen, war es so, dass der Titel schon auf dem Konzept stand,
okay,
das ich abgegeben habe. So, zwar immer noch durchaus als, das ist jetzt so mein Vorschlag, mein Arbeitstitel, mal gucken, ob der Verlag das so haben will, aber hat bisher eigentlich immer geklappt. Und dieses Mal ist echt das erste Mal, wo ich so ein bisschen länger irgendwie brauche, um den zu finden. Ich finde es schon wichtig, weil ich finde, dass der Titel echt irgendwie gleich so einen Ton setzt und weil ich ihn so wichtig finde, bin ich immer so ein bisschen nervös, wenn mir kein guter einfällt. Dann denke ich, vielleicht stimmt was an dem ganzen Ding nicht, wenn mir der Titel nicht kommt, weißt du?
Ah, das wollte ich dich gerade fragen, ob das jetzt tatsächlich auch, ja, ob du einen Verdacht hast, warum dir jetzt gerade warum du so lange gebraucht hast diesmal. Aber ich will jetzt nicht irgendwie nahelegen, dass es Probleme gibt. Ich glaube auch nicht, dass es daran liegt. Vielleicht ist es einfach das verflixte dritte Mal jetzt, weil du ja, also,
das kann sein, ja.
Du musst ja schon so ein bisschen, also dadurch, dass du an einer Trilogie arbeitest, die inhaltlich zusammenhängt und die mit junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid angefangen hat und dann im Mittelteil, bei euch ist es immer so unheimlich still hieß. Der dritte Teil könnte jetzt auch Sünde und Vergebung heißen, aber es wäre super überraschend.
Ja, oder Unschuld. Oder
irgendwie. Ja, überraschend ist das falsche Wort. Es wäre irritierend. Und verwirrend.
Also unser Freund Markus Friderici, mit dem wir im Februar auf Schreibreise waren, der hat mich darauf hingewiesen und das lässt mich irgendwie nicht los. Er hat gesagt, naja, dein erster Titel, Junge Frau am Fenster stehend, das war so ein visueller Titel. Also da hatte man halt dieses Bild dann vor Augen, da ging es um etwas zu sehen. Der zweite war, da ging es um etwas hören oder nicht hören. Bei euch ist es immer so unheimlich still.
Interessant, stimmt.
Deswegen wäre es ja interessant, wenn jetzt beim dritten Mal, wenn man irgendwie was riechen könnte, also wenn es irgendwie
oder schmecken oder fühlen.
Oder schmecken, ja, wenn es halt um sowas ginge. Und darauf habe ich mich so ein bisschen versteift. Und dann hatte ich zuerst so Ideen von der Duft von und und dann bin ich aber darauf hingewiesen worden, dass der Duft von, wenn man das bei Amazon eingibt, einfach erstmal fünf Ewald Ahrens Bücher kommen und dann noch 300 andere. Also der Duft von ist jetzt leider halt auch schon, ist schon durch.
Ah, aber kann man nicht Sinneseindrücke, weil der mittlere heißt ja auch nicht,
das
Geräusch der Stille bei euch immer ist so komisch.
Ja, 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 ich habe jetzt auch, das, was ich jetzt mir ausgedacht habe, sozusagen, hat einen ähnlichen Effekt, aber ohne der Duft.
Ja, sag mal.
Nein, sage ich nicht.
Okay, ja. Alles klar. Ja. Wie wichtig sind Titel für dich, wenn du dich entscheidest, ein Buch zu lesen oder nicht zu lesen?
Nicht so wichtig, glaube ich. Also wenn ein Buch einen interessanten Titel hat, dann ist das natürlich, dann fällt mir das halt eher auf. Also dann gucke ich halt eher hin. Ja, es spielt, glaube ich, bei mir jetzt nicht so eine Riesenrolle, aber ich glaube, dass es insgesamt schon hilfreich sein kann bei der Vermarktung eines Buches, wenn der Titel ungewöhnlich ist oder besonders prägnant oder also so ein bisschen meme-tauglich,
absolut,
weißt du?
Absolut, absolut. Nachahmungsfähig.
Ja.
Sag mal, und hast du Lieblingstitel?
Lieblingstitel? Also so, es gibt so Titel, wo ich...
Bist du überrascht, dass wir über das Thema Titel sprechen?
Nee, ich bin nur einfach ein bisschen erschöpft von deinem Fragenfeuerwerk. Ich bin es einfach nicht gewöhnt. Ich tue mich schwer mit Lieblings, aber ich habe schon einen Titel, wo ich sagen würde, die erfüllen das total.
Ja, hau raus.
Und es gibt auch Titel, die das zum Beispiel so auf so eine Anti-Art und Weise erfüllen. Also ich finde zum Beispiel 100 Jahre Einsamkeit ist echt ein vermarktungstechnisch echt schlechter Titel. Und deswegen finde ich es so geil, dass es so ein Weltbestseller geworden ist, weil das ist ja ein Buch, das du im Grunde nicht verschenken kannst.
Ach echt? Ach, von so einer Idee würde ich nie kommen.
Echt? Doch, ich bin schon mal. Also ich weiß, dass irgendwer hatte sich mal zum Geburtstag gewünscht, ich wünsche mir lauter so Klassiker. Und dann,
ja.
Und das war aber dann so nach einer Trennung. Und dann hatte ich erst so, ja, 100 Jahre Einsamkeit ist irgendwie echt ein tolles, wichtiges Buch. Und dann das geht irgendwie nicht. Ach, und so.
Wow, ups.
Ist jetzt von der Stimmung, die das produziert, nicht unbedingt ein Titel, der zum Lesen anregt. Okay. Findest du nicht?
Das ist so, ja, ich finde das total interessant, weil das für mich einen Aspekt aufmacht, über den ich mir, wie ich gerade feststelle, noch nie Gedanken gemacht habe. Nämlich, dass man sich persönlich mit dem Titel in Beziehung setzt. Okay, das macht ein bisschen Sinn, wenn man das geschenkt bekommt. Das stimmt, aber wahrscheinlich ist es auch ansonsten irgendwie der Fall. Ja, ich bin jetzt natürlich, ja.
Und dann gibt es natürlich...
Mir geht gerade durch den Kopf, was ich alles für Bücher an Menschen verschenkt habe, mit außerordentlich unpassenden Titeln.
Ja. Naja, und dann gibt es natürlich so Klassiker, die halt so Titel haben, die inzwischen halt so memeable sind auf eine Art, also die unerträgliche Leichtigkeit des Seins oder Auf der Suche nach der verlorenen Zeit oder Fräulein Smillers Gespür für Schnee, solche Sachen. Hm. Weiß ich jetzt, kann ich dir jetzt aber nicht sagen, ob die mir eigentlich gefallen, weil die sind irgendwie schon so wie so eine eigene Kategorie.
Darf ich ganz kurz eine Fußnote anbringen? Ja. Ich finde alle drei Titel richtig schlimm. Ist mein persönliches Pet-Peeve. Ich hasse Genitive im Titel.
Ah, okay, ja.
Das finde ich wirklich, also... Wow.
Interessant.
Ja.
Okay, warum hast du Genitive im Titel?
Weil der Genitiv für mich, okay, wie kann ich das sagen? Der Genitiv versucht irgendwie eine Handlung auf der Substantivebene auszudrücken. Also für mich ist, ich will wirklich, es tut mir total leid, ich hoffe, dass die Autorin nicht, es ist für mich irgendwie so, ich traue mich gar nicht, es zu sagen. Also zum Beispiel, es ist halt nicht, ich suche die verlorene Zeit, sondern auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Mhm. Und für mich ist so, okay, das ist jetzt, den Autor, mit dem kann man jetzt auch nicht mehr, dem kann man irgendwie auch keinen mehr beipoolen. Aber Felicitas Hoppe, die sicherlich nicht eine Hörerin dieses Podcasts ist, die hat irgendwann vor über 20 Jahren mal ein Buch veröffentlicht, das hieß Picknick der Friseure. Und da habe ich wirklich gedacht, okay Leute, jetzt reicht's ganz einfach. Weil wenn das Buch heißen würde, hey, Friseure machen ein Picknick, dann würde man sagen, das ist so originell und süß und niedlich. Aber Picknick der Friseure, verstehst du, das klingt dann irgendwie so ein bisschen so erhaben und cool, so ein bisschen distanziert. So, wenn es so heißen würde, ein Typ, der die ganze Zeit im Bett liegt, sucht die verlorene Zeit, dann würde man denken, boah, oder er sucht die verlorene, es ist so ein bisschen dröhnbüdelig, würden wir in Norddeutschland sagen, aber das, verstehst du, der Genitiv verursacht irgendwie so eine, der borgt sich irgendwie so eine Größe und vor allem die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Oh Gott. Na, Entschuldigung.
Okay,
es war nur eine Fußnote. Ja. Es tut mir leid, es war einfach nur eine Fußnote.
Nee, ich rede jetzt
aber auch. Aber du hast total recht, ich gebe dir. Na ja, klar, ja. Das sind absolut geniale Titel. Ja.
Okay, ich sag dir jetzt noch Titel, die ich super finde. Also einmal zum Beispiel mag ich von Walter Kempowski den Titel Tadellöser und Wolf sehr gerne. Und zwar, weil es im Grunde der Vorgänger von all diesen Podcast-Namen ist, so wie unserer auch. Ja, und ich, mit diesem Unzeichen. Wie heißt es eigentlich wirklich? Du bist doch hier so ein Grammatik-Crack. Wie heißt
Ampersand.
Das Ampersand?
Ich weiß nicht, ob es wirklich so heißt. Ich gebe dir total recht und vor allem finde ich an dem Titel bewundernswert, wenn es gelingt, also das sind ja zwei Eigennamen, die in dem Buch als Redewendung von der Familie verwendet werden, aber wenn es Leuten gelingt, auf unwiderstehliche Art und Weise Eigennamen zum Titel des Buches zu machen. Also das finde ich eigentlich immer irgendwie richtig toll, wenn ein Buch einen Namen hat, das mag ich, das ist zum Beispiel was mich immer irgendwie interessiert.
Okay, hast du noch ein Beispiel außer Tadellöser und Wolf?
Also ich meine damit tatsächlich, hier hat es ja so eine doppelte Bedeutung, aber ich meine tatsächlich sowas wie Anna Karenina. Oder ich fand es unwiderstehlich, das Buch von Elizabeth Stroud zu lesen. I am, heißt es I am Lucy Barton oder My name is Lucy Barton? Ja, sie ist ja schon verkackt. Aber ganz groß halt mit dem Namen der Hauptfigur und Erzählerin so ganz selbstbewusst einzusteigen. Also ich merke das dann bei mir oder so, genau. Wobei da ja finde ich auch schon so ein bisschen so dieser Doppelsinn im Vordergrund steht. Aber so genau sich, mein Name sei Gantenbein. Groß, Alter, was ist los? Und dann auch hier mit diesem Konjunktiv und so. Aber dass du halt hier als Autorin zutraust zu sagen, Leute, vertraut, diese Person ist so interessant, dass sie nicht nur das ganze Buch trägt, sondern dass ich sie auch einfach als Ersatz für alles andere auf den Titel schreibe. Das ist bei Tadellöser und Wolf hier nun anders. Aber es ist ein super, ja total, absolut fantastischer Titel, stimmt.
Und was auch voll in diese Reihe passen würde, wäre eins meiner Lieblingsbücher von Daniel Kehlmann, Ich und Kaminski. Was ich auch total super finde, weil es halt gleich schon auch transportiert, worum es, also was der Dreh in diesem Buch ist. Nämlich, dass der Autor des Buches sich einen, ich weiß gar nicht mehr, Schriftsteller oder Maler oder irgendwie so interviewt und sich aber selber eigentlich noch viel geiler findet, als er den Maler findet.
Ja, das ist super, das stimmt.
Ich und Kaminski. Finde ich super brillanten Titel.
Das stimmt. Ich finde, dass du damit ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht und ich finde, du hast es eigentlich schon richtig perfekt umrissen, auch so diese Bandbreite, in der man dann selber, finde ich, auch immer anfängt zu suchen, weißt du, also wenn man so, bei mir, ich habe den Titel oft noch nicht so richtig am Anfang und ich muss vor allem bei den Krimis habe ich auch, bei den ersten habe ich immer ganz schön viel nachgedacht und es ist einfach, finde ich, so dieses Spannungsfeld, in dem man sucht. Und ich war neulich, ich frage dich mal eine Sache und zwar, ich wollte dich eigentlich fragen, welchen Titel fändest du am vielversprechendsten? Mhm. Also ich habe drei zur Auswahl. Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß. Seltsames Wetter in Tokio oder die Tasche des Lehrers.
Seltsames Wetter in Tokio.
Ich finde das total interessant, weil dieses Buch von Hiromi Kawakami, was glaube ich so ihr bekanntestes oder erfolgreichstes war oder ist, heißt im Original die Tasche des Lehrers und heißt auch überall auf der, also in eigentlich, weiß ich nicht, was es so auf Amazon zu finden gibt, polnische, italienische, spanische Ausgaben, es ist immer eine wörtliche Übersetzung, die Tasche des Lehrers. Und auch die amerikanische und englische Ausgabe, die natürlich diesen Weltruhm gemacht hat, heißt Seltsames Wetter in Tokio. Und die deutsche Ausgabe heißt Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß. Und ich finde das aber so geil, dass, also dieses Beispiel ist für mich das perfekte Beispiel, dass, also die absolute Willkürlichkeit von Titeln, weil eigentlich ist es doch, in welcher Welt kann die Tasche des Lehrers, Seltsames Wetter in Tokio und Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß, der Titel für genau exakt das gleiche Buch sein?
Ja, interessant. Gute Frage. Und warum haben sich die unterschiedlichen Verlage gegen den, müsste ich es entscheiden, ich finde die Tasche des Lehrers ist, ja, habe ich sofort schlechte Assoziationen.
Komischerweise, ja. Und ich habe da auch gemerkt, warum, ich habe da wirklich gemerkt, dass ich...
Welchen hättest du denn am besten gefunden?
Also ich finde Seltsames Wetter in Tokio, Strange Weather in Tokio, um das mal Englisch auszusprechen. Ich finde das schon irgendwie einen tollen Titel, aber da hätte ich auch so ein bisschen... Niedlichkeitsverdacht gehabt. Niemals in meinem Leben würde ich ein Buch in die Hand nehmen, wo vorne eine Frau vor einer Shoji, durchsichtigen Shoji-Papiertür zu sehen ist, in einem Kimono, Kopf natürlich abgeschnitten, weil egal, und hat eine Teetasse in der Hand und dann steht drauf, der Himmel ist blau, die Erde ist weiß. Hätte ich in meinem Leben nicht angefasst, dieses Buch. Und bei Die Tasche des Lehrers habe ich irgendwie, also das wäre ein Buch, wo ich am ehesten im Buchladen sagen würde, okay, Freunde, was ist hier los? Wie kann das sein? Ich finde es interessant und ja, komischerweise, ich merke schon, dass ich super, super gerne, ist vielleicht auch kein Wunder, ich habe mich dann doch oft auch durchsetzen können mit meinen Titeln. Ich mag halt wirklich sehr gerne super einfache Titel und bei Die Tasche des Lehrers würde ich sogar...
Schon auch ein Genitiv.
Ich wollte gerade sagen, da würde ich sogar eine Ausnahme machen, weil es aber keine... Also ein Picknick ist für mich eine Handlung, verlorene Zeit ist was man sucht. Da, also sie werden immer Verben substantiviert letztendlich. Der Genitiv ersetzt eine Handlung, aber bei Die Tasche des Lehrers wird halt wirklich einfach nur ein Gegenstand... Also von mir aus hätte das Buch auch heißen können, Die Tasche vom Lehrer. Wobei, das wäre ich auch, das hätte mich noch mehr fasziniert.
Dem Lehrer seine Tasche.
Dem Lehrer seine Tasche, genau. Ja. Und dann muss ich sagen, also ich habe mir ausgesucht, war ich natürlich auch, also ich finde total bescheuert, also super, ich kann es ja auch mal zeigen, so super, also was ich wirklich ein Negativbeispiel finde, sind so ganz abstrakte Begriffe. Ich habe zum Beispiel einen Erzählungsband von der chinesischen Autorin Eileen Chang, Gefahr und Begierde. Mhm. Und dann habe ich von der japanischen Autorin Taeko Kono, Riskante Begierden. Und da muss ich sagen, also das ist mir zu, das gibt es relativ oft. Und das finde ich, da kann ich gar nicht sehr mit anfangen. Du magst, glaube ich, auch sehr gern. Ich finde, Wir töten Stella ist einfach so ein Titel, super, wo man sofort... Ja. Und es heißt eben nicht die Tötung von Stella oder so, sondern es heißt Wir töten Stella von Marlene Haushofer. Und irgendwie finde ich auch, also bei so einfachen Titeln, als meine Tochter jetzt in der Schule das Kunstseidene Mädchen gelesen hat von Irmgard Keun, habe ich auch nochmal gedacht,
auch ein toller
das ist
Titel.
Einfach so, ich finde schon, also das, was dir gelungen ist, mit großer Ärsche auf kleinen Stühlen und junge Frau und auch bei euch ist es immer so unheimlich still. Ich finde, das kann auch sehr oft misslingen, weil man sich da so, weil es dann vielleicht zu gedrechselt wird oder so in manchen Lektorats- oder AutorInnen-Händen. Und gleichzeitig kann natürlich auch so ein einfacher Titel total in die Hose gehen. Und wenn Leute nicht gerne Die Tasche des Lehrers lesen wollen, kann ich das total verstehen. Aber das Kunstseidene Mädchen ist halt so einfach und so cool.
Das stimmt. Und es gibt ja dann auch so Titel, die einem so durchglitschen, weil man das Gefühl hat, die Begriffe sind so austauschbar. Also sowas wie Der Schatten des Windes.
Genau, genau. Und sowas. Bei Krimis natürlich ganz, ganz schlimm. Der Tod am... Mord in Tote von grauenvoll. Und dann habe ich aber auch noch mal ganz kurz, das ist mir vorhin so aufgefallen, ach, das ist eigentlich so ein bisschen jetzt hier auch doppelt gemoppelt, aber ich erzähle es trotzdem, weil ich diese Reihe Rororo, die neue Frau, irgendwie immer so gerne gehabt habe, weil meine Mutter die früher gesammelt hat. Und ich war neulich auf so einem Flohmarkt mit meiner Tochter und da hatte eine Frau, ganz viele neue Frau-Titel. Und ich hatte aber leider wirklich nur 3 Euro Bargeld dabei und habe dann 3 von diesen Bänden gekauft. Und mir ist vorhin aufgefallen, dass die eigentlich für mich auch so, genau, die bilden eigentlich so total auch so ein Spektrum von gelungenen Titeln ab. Ich finde schon, der eine, Herat Schenk, der heißt Abrechnung. Und das finde ich irgendwie, das ist zwar auch so ein bisschen abstrakt, aber das ist so einfach, dass ich eigentlich sofort wissen möchte, wer rechnet hier mit wem ab. Also es finde ich viel stärker als Begierde zum Beispiel, weil Begierde ist so, ja okay, Begierde hat irgendwie jeder und wonach, es ist doch eigentlich immer irgendwie dasselbe. Ich weiß, mir soll signalisiert werden, hier geht's um irgendwas Sexhaftes oder Fatales. Aber Abrechnung, da will ich sofort was Konkretes wissen. Und dann das Buch von Emma Santos, die ihr Buch einfach nennt, Ich habe Emma S. getötet. Mhm. Was an sich schon mal ein interessanter Titel ist. Und dann stehst du vor diesem unscheinbaren 90-Seiten-Buch und merkst, ah, Emma Santos, M.A.S., Alter, und ich muss natürlich sofort wissen, was ist das für ein Buch? Und dann ein Titel, leider jetzt Content-Warnung, Trigger-Warnung, sexualisierte Gewalt, das tatsächlich auch bei meiner Mutter im Bücherregal stand, von Märta Tikkanen, Wie vergewaltige ich einen Mann? Kommentarlos, einfach auf diesem Buch. Und da habe ich gedacht, das war damals noch in einer Reihe, also ein Lektorat, was alles sind, bis außerdem von Hirat Schenk sind übersetzte Titel, ein Lektorat, was echt richtig gute Titel gemacht und Bücher mit guten Titeln gefunden hat. Fast so gut wie Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter, was ich irgendwie auch einen genialen Titel finde.
Ja, ist auch ein super Titel. Das stimmt. Wie findest du denn deine Titel? Du hast ja auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Titelfindung. Die Krimis haben immer bis auf ein Wort, ein Kunstwort und manchmal auch ein echtes Wort.
Das war wirklich, der Titel Unter Wasser war der Versuch des Verlages, nochmal einen richtigen Befreiungsschlag
Ich hatte hier so in einer Reihe stehen und irgendwie nervt's mich. Ich sag's dir ganz ehrlich. Irgendwie stört es mein ordnungsliebendes Brain.
Ja, ich mag's immer gerne, wenn eine Sache aus der Reihe tanzt. Und in dem Fall bin ich super glücklich.
Na, also konformistisch.
Weil es der Patricia Highsmith-Roman Ripley Underwater ist der erste Ripley-Roman gewesen. Ich glaube, es ist sogar auch der letzte, den ich sozusagen als Erwachsener, also der kam, glaube ich, 10 oder 15 Jahre später, nachdem man eigentlich dachte, sie schreibt nie wieder einen Ripley-Roman. Und irgendwie war ich darum super glücklich, dass ich dann diesen Titel einfach klauen konnte.
Krass, okay.
Aber
interessant, dass der noch frei war, ehrlich gesagt.
Ja, ja. Tatsächlich gab es bei dem Titel Fallwind auch eine Anfrage von einem wesentlich profilierteren und wesentlich bekannteren Autor, der sein Gesellschaftsroman über einen den Lebenssinn hinterfragenden Manager der Windkraftindustrie auch gerne Fallwind nennen wollte. Und wir haben den Titel nicht freigegeben dafür.
Richtig so.
Ja, irgendwie habe ich mich dann auch gefragt, ist das jetzt so ein bisschen kollegenschweinig, das nicht zu machen? Und dann habe ich aber selber gedacht, nee, es war echt außerordentlich kompliziert, sich diesen Titel auszudenken. Ich bin nämlich bei den Krimis, ich glaube, man muss sich beim Krimi, das ist so ein bisschen so das, was du unbewusst, glaube ich, gemacht hast. Du wusstest am Anfang ja auch gar nicht unbedingt, dass es eine Trilogie, vielleicht ja sogar eine Tetralogie.
Nein, sicher nicht.
Oder eine Pentalogie.
Nein, ganz sicher nicht.
Mehr Latein.
Wie du hier, ich wollte gerade sagen, kannst du mal aufhören mit deiner Bildungsbuberei, ist ja schrecklich. Erst erklärst du uns allen den Genitiv und jetzt das.
Ja.
Mir reicht's.
Was wollte ich gerade sagen? Ich muss
Bei deinen Krimis.
Ja, ich muss jetzt versuchen, das etwas weniger bildungssprachlich auszudrücken. Genau. Mhm. Ich wusste ja am Anfang schon, das wird eine Reihe und man muss sich dann schon so ein bisschen für ein Titelprinzip entscheiden. Und ich habe mich damals halt relativ bewusst entschieden für das dreuende, geheimnisvolle und nicht super geläufige zusammengesetzte Substantiv, weil ich bei den Recherchen für das erste Buch, was auf so einem Kreuzfahrtschiff spielt, was in Quarantäne im Hafen liegt, bin ich auf dieses Wort Treibland gestoßen, was eine Fata Morgana auf See bezeichnet. Das ist ein echtes Wort und ich habe dann, wie du gesagt hast, ab und zu auch angefangen, Wörter zu erfinden. Ich habe Treibland sofort dann eigentlich bereut, weil aus dem Buch habe ich relativ viele Lesungen gemacht und mindestens bei 3 oder 4 Lesungen hat die Moderatorin oder begrüßende Person die ganze Zeit Treibsand gesagt. Also da habe ich schon auch gedacht, das war irgendwie jetzt nicht so mega geschickt. Aber eigentlich mag ich das total gerne. Blutapfel ist halt ein Zierapfel, was, also das hat mir auch, lass uns, also um darüber zu reden, Mir hat wirklich da auch oft dann diese Titelfindung geholfen und darum verstehe ich dich total und das ist super, super wichtig für mich. Mir hat da oft diese Titelfindung im Schreibprozess geholfen, um mir auch nochmal selber klarzumachen, worauf es jetzt eigentlich wirklich ankommt und was das, wovon dieses Buch halt wirklich handelt.
Mm.
Also von trügerischen Anblicken, die man, derer man nicht irgendwie habhaft werden kann oder eben Blutapfel, ja, also dieses, diese Mischung aus Zierapfel, also Vorstadtsiedlung, aber auch was Bedrohliches, warum wird ein Apfel plötzlich mit Blut in Verbindung gebracht und dann aber auch tatsächlich so ein bisschen so Reproduktion von märchenhaften Erzählungen in der Geschichte. Also es hat mir persönlich, ich glaube gar nicht, dass man das, dass sich einem das unbedingt beim Lesen erschließt oder dass das eine super große Rolle spielt, aber das hat mir persönlich sehr geholfen und ich merke, dass mir die Titel tatsächlich auch oft beim Schreiben helfen, ja. Also ich habe zum Beispiel, die Architektin sollte erst Der Kreisel heißen und als dann der Verlag gesagt hat, sie fänden den Titel Die Architektin besser, hat es das ganze Buch verändert und definitiv hundertprozentig zum Besseren verändert. Und sowas habe ich ein paar Mal erlebt und darum finde ich es schon auch wichtig. Aber ja, wie gesagt, ich mag deutlich, deutlich lieber so ganz, ganz einfache,
reduzierte
Titel.
Naja, bei deinen Essays hast du es ja dann doch nochmal anders gemacht.
Ja, das bereue ich auch wirklich mit jeder Faser meines Daseins, ja.
Schade, ich finde die besonders Existenz. Gut. Ich bin auch da vielleicht einfacher gestrickt.
Ich
stehe halt auf ein gutes Wortspiel.
Ich finde es wirklich richtig schlimm, ja.
Okay, verstehe. Das kann mit so einer Reihe natürlich auch, das kann natürlich auch in die Hose gehen. Ich habe, als ich Große Ärsche auf kleinen Stühlen geschrieben habe, habe ich natürlich auch irgendwie nicht an eine Reihe gedacht. Und ich finde den Titel echt gut und dann war der ziemlich erfolgreich, also das Buch war ziemlich erfolgreich und dann hieß es, naja, jetzt lass doch nochmal da irgendwie weiter, kannst du nicht noch eins schreiben, irgendwie selbe Konstellation, selbe Art, selbe Familie, nur dass die halt jetzt nicht mehr Kindergarten, sondern dass sie halt was anderes erleben, also zum Beispiel aufs Land rausziehen oder so. Und dann musste aber halt ein Titel gefunden werden, der diese Ursprungsidee irgendwie aufgreift, aber es ist mir halt nie wieder irgendwas eingefallen, was auch nur annähernd so gut wäre und deswegen hieß der zweite Band dann Kleine Scheißer in großen Gärten, wofür ich mich echt schäme, was wirklich schlimm ist. Und der dritte, und der war dann aber auch noch erfolgreich genug, um noch ein drittes hinterherzuschieben und da ist uns dann wirklich gar nichts mehr eingefallen und der spielte dann irgendwie, also der kleine Ben kommt in die Schule. Und der heißt dann Große Ärsche im Klassenzimmer oder irgend so ein Scheiß. Also eben richtig nicht gut. Und das ist auch was mich immer noch ein bisschen schmerzt, dass mir da irgendwie nichts, dass ich einmal echt abgeliefert habe und dann irgendwie nicht nachlegen konnte. Aber ja.
Ja, also ich finde schon, dass es da einfach auch dass, glaube ich, die inhaltliche Kohärenz und auch so, dass man weiß, das gehört alles zusammen, das ist ein Universum. Und dass man da letztendlich dann auch was bekommt, worauf man sich gefreut hat. Ich finde, dass das überwiegt, aber ich gebe dir recht, dass die Gefahr wirklich groß ist, dass es so das Phänomen der Diminishing Returns gibt. Also dass es letztendlich eigentlich dann immer, dass immer weniger Gutes bei rauskommt, wenn man halt versucht, an so einem sehr starren Prinzip festzuhalten. Und daher dann halt auch bei meinem Verlag nach dem dritten Band oder nach dem vierten Band Neun Auge, der Versuch, einen spektakulären Reset mit Unterwasser zu machen. Wir sind dann aber doch wieder, wir haben ja dann, was ich auch eigentlich, ist da sogar meine Idee, weil ich dann meinte, wir können ja nochmal versuchen, den Kommissar ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Und tatsächlich hat es, glaube ich, dazu beigetragen, dass der Name Adam Danowski oder der Ermittler Danowski wirklich sich nochmal so ein bisschen als so eine Mini-Marke, will ich wirklich nicht sagen. Er ist schon eine Marke, aber trotzdem sich so ein bisschen
mit auf den Titel kam.
Ja. Und er ist halt genau in den Wiederveröffentlichungen und seit dem Band Hausbruch, also seit dem sechsten Band, steht er halt mit auf dem Titel. damit hadere ich inzwischen auch so ein bisschen, aber man darf halt auch nicht zurückgucken, ja. Aber es ist schon hart. Also wenn man, ich finde, neben der Cover-Diskussion, und ich würde sagen, wir beide haben überproportional viel Glück gehabt, aber neben der Cover-Diskussion ist die Titeldiskussion unter Umständen und auch die Titelentscheidung und wenn dann der Vertrieb sich auch noch einschaltet oder so, das kann schon auch zu Enttäuschung bei AutorInnen-Seelen führen, oder?
Ja, natürlich. Also ich weiß zum Beispiel, dass ursprünglich der Vertrieb von Junge Frau am Fenster stehend abendlich blaues Kleid nicht begeistert war. Und dass das, was selten passiert, gegen den Willen des Betriebs, des Vertriebs durchgesetzt wurde im Verlag. Okay. Ja.
Gab es da, es würde mich jetzt mal interessieren, gab es da alternative Titel, die du noch erinnerst oder über die, die du überhaupt erfahren hast, über die man sprechen könnte? Das würde mich ja sehr...
Nee, tatsächlich. Also entweder erinnere ich mich nicht mehr, aber mir fällt jetzt auch nichts ein. Das hieß so und die haben es so gekauft und fanden es gut. Und dass der Vertrieb erstmal skeptisch war, das habe ich erst hinterher erfahren. Deswegen bin ich auch nie gefragt worden, ey, hast du vielleicht noch eine andere Idee oder so.
Okay. Ja, also ich hätte gerne gehabt, dass mein aktuelles Buch Disco-Roman heißt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es besser zu dem Buch gepasst hätte, weil es, glaube ich, Leute, die sich für Disco und so weiter interessieren, nicht abgeschreckt hätte, aber, glaube ich, nochmal signalisiert hätte, dass es dass es einfach eine Distanz irgendwie vielleicht doch auch in dem Buch zu der Disco-Thematik eine Rolle spielt, auch eine Distanz zum Erzählen oder zum Schreiben sozusagen an sich, weil jemand doch so ein bisschen erst zurückhaltend und dann eben unaufhaltsam einfach immer weiter an diesem Text schreibt oder so. Aber ansonsten kann ich auch nicht sagen, dass ich jemals wirklich so richtig... Nee, ich habe mir auch, schon depressiv oder ist das noch das Leben und habe ich noch Hoffnung oder muss ich mir welche machen? Die habe ich mir beide auch ausgedacht. Ich habe da aber auch erlebt, ich habe nicht viele Lesungen gemacht aus diesen beiden Büchern, teilweise aus persönlichen Gründen, teilweise einfach auch, das sind, glaube ich, noch teilweise Corona war. Ich habe aber relativ viele Interviews gegeben und ich habe, glaube ich, kein einziges Mal erlebt, dass jemand den Titel einen von den beiden Titeln fehlerfrei oder ohne vom Blatt abzulesen
vortragen. Ja, willkommen in meiner Welt.
Ja, aber das ist schon bei einem Sachbuch noch mal härter, weil du dann schon halt auch merkst, wow, also der Wiedererkennungswert ist vielleicht ganz kurz optisch gegeben, aber wenn sich jemand den Titel wirklich nicht so richtig merken kann bei einem Sachbuch, ist glaube ich nicht ideal.
Ja, oder es ist halt Teil der Marke. Also ich glaube, bei Junge Frau war es dann halt schon so, dass halt viele dann gesagt haben, ja, dieses Buch mit dem langen Titel, irgendwas mit Frau und blaues Kleid oder
ja,
so.
Ja, ja, ja.
Bei dem neuen Buch von Sascha Stanisic ist es ja sicherlich auch so, dass mit der Witwe und der Gießkanne und dreht die Gießkanne mit der Tülle nach vorne oder so. Das Buch ist super, aber ich habe leider auch schon vergessen, wie es wirklich heißt. Aber ich glaube, möchte sie angeschrieben, stellt die Witwe die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorn, so heißt das Buch. Aber es ist natürlich darauf angelegt, dass der Titel zu lang ist, um ihn jedes Mal fehlerfrei auszusprechen.
Ja, das stimmt.
Und dass aber jeder, der sagt, ich hätte gern dieses Buch mit der Witwe und der Gießkanne, dass jeder Buchhändler sofort weiß, welches gemeint ist.
Total, aber wenn du halt in einen Buchladen gehst und sagst, ich hätte gern dieses Buch mit der bin ich depressiv, dann ja, it's over. Also,
ja, verstehe.
Ich würde mir tatsächlich gerne noch ein bisschen Beratung bei dir abholen.
Ja, bist du denn gerade in der Titelfindung?
Ja, du weißt, dass ich gerade an einem Thriller schreibe, der auf der Ferieninsel, auf der beliebten, vor allem bei Deutschen sehr beliebten Ferieninsel Mallorca spielt.
Ja.
Und der Arbeitstitel dieses Buches ist Das Haus auf den Höhlen. Der Arbeitstitel ist ja auch bekannt. Wie findest du diesen Arbeitstitel?
Ich finde den gut und dreuend.
Wow.
Dreuend, aber ich finde ihn noch nicht optimal, ich sag's dir ganz ehrlich.
Was stört dich an diesem Titel? Ich glaube, man kann an dem Titel ein paar Sachen demonstrieren. Ja, was stört dich an dem Titel? Was findest du daran noch nicht optimal?
Ich sehe es irgendwie nicht so richtig. Also, weil das Haus steht ja nicht auf den Höhlen.
Doch.
Ja, schon, aber es ist irgendwie, das Haus steht über den Höhlen. Oder also irgendwas daran.
Du hast tatsächlich eine, also es geht dir tatsächlich darum, dass der Titel eventuell nicht eine konkrete Wahrheit abbildet, sondern falsche Präpositionen verwendet.
Nein, nee, das meine ich nicht, sondern das ist irgendwie...
Ist zu unkonkret für dich, nicht visuell genug.
Irgendwas an der, also sozusagen, ich habe es vor Augen und wenn ich es vor Augen habe, dann stelle ich mir vor, so ein Häuschen aus einem Monopoly-Spiel, das ich auf ein Stück Luftschokolade stelle, weißt du? Es hat für mich kein, es übersetzt sich für mich irgendwie nicht in eine, in ein
Bild. Oh mein Gott.
Das zu diesem Thriller passt, aber vielleicht ja doch. Wie findest du denn den Titel? Du haderst ja offensichtlich, sonst würdest du mich nicht fragen. Nee, oder bist du super begeistert? Nee,
wir reden ja über Titel und mir ist ja zu kompliziert. Kann ich ganz klar sagen. Ich finde schon ist lustig, aber mir geht es wirklich total anders. Bei mir erzeugt er eher eine interessante visuelle Vorstellung, gerade auch dadurch, dass es eigentlich schwierig ist, ihn sich vorzustellen. Also ich merke, ich finde ihn eigentlich auf positive Art und Weise irritierend, weil eben normalerweise Häuser nicht auf Höhlen gebaut werden. Mhm. Ich finde aber schon, ich finde, es sind zu viele Artikel in dem Titel drin. Und ich finde auch an sich die Präposition, ja, ich weiß auch nicht, ich finde ihn irgendwie so, es ist so eine langweilige grammatische Konstruktion und gleichzeitig ist er mir auch zu vertraut mit, das Wort Haus ist einfach so das Haus am Ende der Straße und es gibt ganz viele so Sommerhaus, Baumhaus, ganz viele so Thriller-Titel, wo immer das Haus so im Vordergrund steht und ich habe darum tatsächlich auch das Gefühl, ich bin noch nicht hundertprozentig glücklich mit diesem Titel. Ich glaube, dass das zum Beispiel ein Titel sein kann, wenn man dafür eine überraschende, und das meine ich jetzt nicht im Sinne von bizarre Optik oder so findet, sondern wenn man, ich glaube, es könnte sein, dass man eine Optik, eine Titelgestaltung findet, die diesen Titel plötzlich total sinnfällig und vielversprechend macht. Das ist aber, glaube ich, eine sehr große Herausforderung. Und im Moment habe ich auch das Gefühl, es ist nicht unbedingt der Titel, der mir beim Schreiben, also ich muss noch ungefähr ein Drittel oder die Hälfte wirklich tatsächlich zu Papier bringen. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht unbedingt ein Titel, der bringt mir beim Schreiben nicht so richtig was.
Ja. Und könntest du eher sozusagen ein Zitat, vielleicht auch ein Zitat, das gar nicht im Buch vorkommt, einer Figur irgendwie nutzen?
Ich habe das Gefühl, es gibt Leute wie Johannes Mario Simmel, Alena Schröder, die so Sätze-Titel und Jimmy ging zum Regenbogen, mit den Clowns kamen die Tränen. Ich liebe diese Titel. Es ist wirklich das, womit ich aufgewachsen bin und was für mich auch signalisiert, hier kommt ein richtiges Buch. Mhm. Aber ich kann das nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht. Ich krieg das nicht. Das nimmt man mir nicht ab. Und irgendwie bin ich durch die... Irgendwie bin ich durch die Sachbücher auch ein bisschen gebrannt, Irgendwie habe ich gerade gedacht, was wollen wir hier? Das ist ja so im Urlaub das Verheerendste, was ich legendärerweise mal zu meiner Frau gesagt habe, einen Urlaub im Elbsandsteingebirge für uns organisiert hat. Und wir haben im Dunkeln dafür angekommen sind und wir am nächsten Morgen aus unserer Pension getreten sind. Und Diana wirft mir heute noch völlig zu Recht vor, dass das Erste, was ich gesagt habe, war, was wollen wir hier?
Finde ich nicht so schlecht. Und darf man, das weiß ich natürlich nicht, weil ich keine Krimi- und erst recht keine Thriller-Autorin bin, darf man mit so sozusagen der Gegensätzlichkeit von düster anmutendem Titel und einem eher eher heiteren Titel spielen? Ja, also natürlich. Könntest du sowas wie Das Hinterland soll reizvoll sein oder irgendwie sowas? Weißt du? Und dann halt so ein düsterer. Ja. Also das ist irgendwie klar. Für Kenner ist klar, es geht um Mallorca, aber es ist nicht so, aber es spielt halt leider an der Küste, deswegen ist das natürlich schwierig.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Also da nochmal wirklich so richtig total auszubrechen aus dem, es gibt natürlich auch so eine gewisse, es gibt einfach so eine Thriller Mechanik. Also das ist schon sowas, das Sanatorium, das gibt oft so, es sind einfach oft so Orte sozusagen. Mhm. Aber da ganz bewusst nochmal so auszubrechen und vielleicht so ein Mallorca-Klischee oder so eine Formulierung, die eigentlich immer im Zusammenhang dann mit Mallorca fällt oder so. Oder vielleicht auch mit den Herbstferien. Ist eigentlich eine ganz interessante Idee, ja. Es ist ja in dem
Im
Buch,
Herbst ist ja so ein bisschen ist so. Ist es ja noch sehr warm.
Genau, also. Genau. Es ist halt Hochsommer im Herbst in dem Buch.
Mhm. Hochsommer im Herbst. Bitte.
Ich glaube, dass.
Eher für eine romantische Liebeskomödie, ehrlich gesagt, geeignet. Best-Ager-Liebeskomödie auf Mallorca. Für dein nächstes Buch.
Ja, aber du hast natürlich bei dem. Du hast natürlich bei dem Thriller, stelle ich mir so vor, die Möglichkeit. Dadurch, dass das Buch eigentlich nie in Erscheinung tritt, ohne dass du wirklich einen sehr starken visuellen Eindruck durch das Cover irgendwie kriegst, oder dass es dir auf einer Online-Plattform bereits im Kontext Thriller angeboten wird. Mhm. Ich glaube, dass da entsteht schon unter Umständen genau diese Spannung, von der du sprichst. Also es könnte schon, ja, ich finde es eigentlich irgendwie, es ist auf alle Fälle eine super interessante Richtung, ja. Mhm.
Also ich würde meinen Mallorca-Thriller vielleicht nennen, also ich weiß, dass mein Ex-Mann und ich, dass wir mal Urlaub auf Mallorca machen wollten, lange vor den Kindern.
Ja.
Und dass wir so bei den Anfängen von, man googelt mal im Internet irgendwie so was rum und dass wir, weil wir ein bisschen für uns sein wollten, wir waren frisch verliebt, die Begriffe Mallorca und Einsamkeit in so ein Mallorca-Portal eingegeben haben und dann stand da halt, ihre Suche nach Einsamkeit hatte keinen Erfolg. Und das finde ich keinen so schlechten Buchtitel, ehrlich gesagt, für einen Mallorca-Roman.
Ja, ist ein super. Für einen anderen Mallorca-Roman, aber das sind halt zwei Familien mit Kindern, die da aufeinandertreffen und da ist halt so der, es ist ein so ein Standardsatz, früher war es hier nicht so überlaufen.
Also ja, das ist wie, uns geht's ja noch Gold, ist auch nicht
so schlecht. Ja, genau, also irgendwas, was so in diese Richtung geht, sehr interessant. Ja, stimmt, das ist schön, da muss ich mal weiterdenken. Du merkst schon, das ist auch nochmal, gehört auch zu dem Thema, ich lasse mir gerne Anregungen geben, aber ich bin nicht so begeistert vom, ich brainstorme nicht so gern. Wie ist das bei dir?
Ich mag es auch nicht. Also ich muss es auch machen, aber ich bin da auch nicht so gut drin.
Na, ich finde genau diesen Punkt schön. Man kriegt eine Anregung, aber du merkst schon daran, wie ich jetzt darauf reagiert habe, ich will dann am Ende doch alleine darüber nachdenken. Und es ist für mich immer schon eher das, sage ich bei aller Liebe und bei allem Respekt vor und für den Leuten, mit die ich zusammenarbeite. Aber wenn es dann heißt, lass uns mal zusammen rumspinnen, lass uns mal ein bisschen. Ich glaube, ich bin da beruflich durch meine Brigitte-Zeit
ein bisschen deformiert. Ein
bisschen traumatisiert, deformiert. Nee, aber ich sag mal.
Ich winde mich halt immer. Ich kann das auch nicht gut. Ich habe auch schon extrem profitiert von Brainstormings dieser Art mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Aber sagen wir mal, ein Fan, so richtig ein Fan bin ich auch nicht. Ich finde es schon geiler, wenn mir alles selber einfällt. Ich mag auch nicht zusammen kochen. Ich möchte alleine kochen und ich möchte, dass hinterher alle sagen, Mensch, das hast du toll gekocht. Und genauso möchte ich eigentlich, dass mir Titel alleine einfallen.
Geht mir auch so. Darum erzähle ich jetzt auch tatsächlich nicht. Bin ja dabei, einen Vorschlag, ein Exposé, ein Konzept anzudenken, zu schreiben. Und ich habe auch am Anfang gedacht, oh, das ist ja natürlich eine gute Gelegenheit. Aber es ist interessant, weil ich schon, und das ist auch nochmal so ein Titelaspekt, finde ich, ich habe schon auch das Gefühl, man gibt ganz schön viel von sich und von dem, was man noch nicht fertig gemacht hat, preis in dem Moment, wo man den Titel sagt. Und wenn Leute fragen, hast du schon einen Titel, dann sage ich eigentlich in 9 von 10 Fällen, auch wenn ich schon einen habe, nein.
Interessant, okay. Ja, nee, also ich würde nicht, vielleicht nicht unbedingt verraten, aber dadurch, dass ich normalerweise meine Titel früh habe und ich gehe davon aus, dass zum Beispiel die Verkäuflichkeit von solchen Konzepten, also die Tatsache, dass meine Agentin halt losgeht und so ein Buch an Mann bringt und dass das gut läuft, schon auch damit zu tun hat, dass ich einen echt guten Arbeitstitel habe. Ich glaube, dass das
ja, klar, aber,
nicht ganz unwichtig ist.
Aber wenn dich dann jemand fragt auf einer Party oder so, du gehst ja auf Partys, dass dann, hey, woran schreibst du denn gerade so, du machst das neues Jahr und hast schon einen Titel?
Ja, nee, würde ich niemals sagen.
Das ist, genau, das meine ich damit. Also wenn es, das meine ich mit, in 9 von 10 Fällen sage ich dann, nee.
Ja, vor allem, also als ich das bei Junge Frau, ich kann mich erinnern, ich war davor, als ich dabei war, das zu schreiben, war ich zum ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse und da war ich auch auf so einer Party und da haben mich auch Leute gefragt, was machst du? Ich so, ja, ich schreibe einen Roman, worum geht's denn so? Ja, von Mutter, Tochter, Familien, ja, und wie heißt es? Und dann habe ich den Titel mal so getestet, aber halt in meiner etwas verdrucksten, nicht so im Brustton der überzeugten, der Überzeugung Art.
Ja.
Und wie dieser Titel dann, ich meine, der ist ja halt auch lang und wie man schon merkt, dass nach am Fenster stehend, also wie der so, wie mir der Atem weggeht und wie ich den selber sozusagen flach werden lasse und wie das Gegenüber so, darauf reagiert, das hat mich einfach komplett gekillt und deswegen kann ich das auch, nicht
mehr. Die haben sich einen Drink geholt, während du den Titel gesagt hast.
Ja,
wieder
Na sichi, ja, viel Glück.
Ja, aber ja, so das, ungefähr. Ja, verstehe ich total, fühle ich. Und das muss ich auch ja bei jedem, selbst wenn man den Titel hat und wenn das Buch dann schon auf dem Weg ist, wenn man ihn dann sagt, wenn es keinen Grund mehr gibt, ihn nicht zu sagen, man muss ihn wirklich mit fester Stimme im buchstäblichen Brustton der Überzeugung vortragen.
Und dann ist natürlich gut, er ist nicht so lang.
Ja, oder man muss dann wirklich, das ist, ich finde schon, wenn er dann lang ist, ich genieße es dann eigentlich auch. Also ich habe, während ich meine Sachbuchtitel Leuten gesagt habe, schon mir auch sehr genau angeguckt, was währenddessen, während diesen 1-2 Minuten in ihrem Gesicht passiert. Finde ich schon auch ganz interessant. Muss man dann auch aushalten können.
Ja. Oh Mann.
Also mir hast du geholfen. Ich habe noch meine Tochter gefragt, was für ein Buchtitel sie gut findet und sie war zuletzt von dem von Coco Mellers oder Mellors, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, war sie super begeistert von dem Buch Blue Sisters. Mhm. Und das finde ich ein, es ist tatsächlich schon fast auf zweifelhafte Art und Weise. Nee, ich finde es auch den perfekten Buchtitel, weil A, es ist super, super, super easy. B, kann man sich sofort was drunter vorstellen. Und C, hat die Autorin aber ein bisschen geschummelt, weil die beiden Schwestern halt tatsächlich auch noch mit Nachnamen Blue heißen.
Okay.
Aber ich finde trotzdem, finde ich, und ich fand es interessant, dass, dass Katharina, die ja auch nun viel so YA liest und die auch viel so diese üblichen, also Susan Collins, gerade den neuen Roman, den neuen Hunger Games Roman und so weiter. Aber dass sie einen Titel gesagt hat, mit dem ich mich auch sofort identifizieren konnte, fand ich irgendwie schön.
Ja.
Mag ich auch.
Sehr schön. Siehst du, Blut von deinem Blute.
Schlechter Buchtitel.
Für einen Thriller nicht so schlecht. Denk drüber nach.
Ich fürchte, es gibt 5, im Gegensatz zur Einsamkeit auf Mallorca.
Ihre Suche nach Einsamkeit hatte keinen Erfolg.
Und im Gegensatz zu Fallwind.
Stimmt. Oh, noch, okay, letzte Anekdote zum Thema 100 Jahre Einsamkeit, Buchtitel und so weiter. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das ist eine liebe Freundin von mir, die eine wirklich komplizierte und große OP ihren Verdauungstrakt betreffend hatte und die lange im Krankenhaus lag. Hat mich gebeten, ihr ein paar Bücher vorbeizubringen, gerne Krimis und so weiter. Und dann habe ich ihr Treibland, Blutapfel und Fallwind mitgebracht. Und da hat sie mich gefragt, ob das so ist, sie eigentlich verarschen
will. Oh, wow. Okay. Okay, aber da muss ich sagen, Da kann man wirklich ja dann schon bald fast jeden Buchtitel irgendwie auf den Verdauungstrakt ausdehnen. Aber ich geb euch beiden recht. Es ist schon in der Massierung ist es schon ein bisschen. Es ist schon ein bisschen
natürlich hart, voll drüber nachgedacht. Ich wollte, dass sie einfach mal was Gutes liest. Das war eigentlich alles, was ich wollte. Till, wir müssen am Ende noch kurz darauf hinweisen, dass am 3. Juni die große Sexy und Bodenständig Live Podcast Schreibtipp Show in der Lettretage in Berlin stattfindet und dass man ab sofort Tickets dafür erwerben kann.
Ich frage mich, warum wir es nicht am Anfang des Podcasts gemacht haben, weil ich das mich jetzt frage, wie groß die Konversionsrate ist, wenn Leute jetzt 2 Stunden Anekdoten sich anhören mussten. Aber umso besser. Ja, ich freue mich super auf den 3. Juni und ich steige jetzt auch morgen früh oder heute Nachmittag, was zuerst passiert, in die Vorbereitung ein.
Ja, ich auch. Ich auch. Auf jeden Fall.
Schön, aber vorher sprechen wir noch über ganz viele andere verschiedene Themen. Das ist unsere 7 Jahre Sexy und Bodenständig große Schreibtipp-Show Jubiläums-Podcast-Veranstaltung in der Lettretage.
Krass. 7 Jahre, du.
Link ein halbes Leben. In den Show Notes.
Auf jeden Fall. Ja. Das war sehr schön. Schön, dass wir über Titel geredet haben.
Ich danke dir. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüssi.